Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Hölle Nord-Podcast mit und über die SG Flensburg-Handewitt. Ich, Jürgen Muhl, und mein Kollege Yannick Schappert unterhalten uns heute, wie sollte es in der 9. Folge anders sein, mit der Rückennummer 9 der SG, Holger Glandorf, der heute seinen 37. Geburtstag feiert. Moin Holger und allerherzlichsten Glückwunsch.
Moin, vielen Dank.
Sag mal, ist das der unspektakulärste Geburtstag, den du je hattest?
Das weiß ich nicht, aber es ist natürlich ganz entspannt. Also ändert sich wahrscheinlich nicht so viel wie in den letzten Tagen. Man ist viel zu Hause natürlich. Aber es könnte schlimmer sein. Also ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt auf dem Rückweg vom Champions League aus Montpellier und wäre irgendwann heute Abend erst zu Hause. Also für meinen Geburtstag ist das positiv. Fürs Spielen leider ist die Zahl natürlich sehr negativ.
Aber du verbringst den Tag mit deiner Frau und den beiden Kindern ausschließlich.
Ja, absolut. Also ich glaube, Besuch ist ja so nicht gut und auch nicht möglich. Und von daher, nein, das werden wir in der Familie machen hier oder machen wir in der Familie. Und bis jetzt ist das alles ganz entspannt und wird auch so bleiben.
Gibt es denn was Schönes zu essen heute Abend?
Ja, hoffe ich. Also wir haben jetzt geplant, aber wir werden uns gleich was überlegen. Und das denke ich. Also irgendwas was Schönes wird es schon geben.
Sehr schön. Du hast ja mit deiner Familie 14 Tage häusliche Quarantäne hinter dir. Und ich habe in einem Interview gesehen, dass du als erstes Mal laufen gegangen bist, als das vorbei war. Wie war's?
Ja, schön. Das ist einfach mal ein gutes Gefühl, von seinem Grundstück runterzukommen nach so langer Zeit. Auch wenn ich keinen getroffen habe unterwegs, aber einfach mal was anderes sehen, einfach raus. Einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, durchpusten lassen. Das war schon sehr, sehr angenehm.
Ist euch denn ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen zu Hause oder seid ihr da ganz gut klargekommen?
Nee, also überraschenderweise sind wir sehr gut klargekommen. Es lag natürlich daran, dass wir jetzt vielleicht nicht so viele Regentage hatten auch in den 14 Tagen. Wir waren viel draußen im Garten, haben da auch die Zeit genutzt. Ja, dann hatten meine Jungs natürlich noch Hausaufgaben von der Schule, wo man natürlich auch mal einen Blick drüber werfen musste, ob alles in Ordnung ist und das korrekt gemacht wurde. Und sonst haben wir die Zeit eigentlich sehr, sehr gut rumgekriegt. Das hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Weil ich kann mir gut auch vorstellen, und ich weiß das ja auch so Lehrgangstagen vom früher, dass man so lange Zeit auch mal ein bisschen Lagerkoller auftreten kann.
Mhm. Und den gab es jetzt auch mit den Kindern nicht, die ja wahrscheinlich ganz froh sind, Papa mal so viel zu haben.
Ja, das auf jeden Fall, aber man merkt auch trotzdem bei denen, dass auch so ein bisschen dieser geregelte Tagesablauf fehlt. Da haben wir schon versucht, dann auch so ein bisschen, ja nicht nachzuahmen, aber ein bisschen an Zeiten festzuhalten. Jetzt kommen jetzt direkt auch die Osterferien, also ist auch für die Kinder natürlich eine lange Zeit raus aus der Schule. Ne?
Dann fallen die Aufgaben jetzt ja auch noch weg, die Schulaufgaben.
Ja, natürlich, die fallen jetzt auch noch weg, aber wir werden schon was finden, um die Kinder bei Laune zu behalten.
Wer hat da zum Beispiel die Einkäufe für euch gemacht, während ihr zu Hause gefangen wart?
Ja, unsere Nachbarn, also viele unserer Nachbarn, von denen sind natürlich dann auch noch einige in Quarantäne gekommen, als dann die ganzen Eltern und Kinder der Grundschule Handewitt in Quarantäne mussten nach einer Woche. Mhm. Aber es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten auch keine Probleme mit der Versorgung und hatten auch noch einiges zu Hause. Also das war überhaupt kein Problem.
Wie gehen deine Kinder so allgemein mit der Situation um? Verstehen die, was das mit Corona auf sich hat und fragen die dich auch viel dazu?
Ja, die verstehen das natürlich und im Großen geht es natürlich auch schon in der WhatsApp-Gruppe der Klasse hoch her. Die tauschen sich da aus und viele Termine werden natürlich auch verschoben von den Kindern oder abgesagt. Und da muss man jetzt auch vernünftig erklären, was das bedeutet. Und bis jetzt machen sie das gut mit, halten Abstand auch und verlassen natürlich nicht so viel unser Grundstück, das ist auch klar.
Ja, was war so das Spiel Nummer 1, das, was du am häufigsten mit den Kindern spielen musstest?
Ja, wir haben zwei Tore im Garten. Also das war dann ziemlich einfach, was dann ja. In der Tagesordnung meistens stand. Das war natürlich Handball oder Fußball spielen im Garten.
Das ist ja auch gut, dann habt ihr gleich Bewegung mit drin gehabt.
Genau.
Mike Machulla hatte gesagt, er wünscht sich, dass sich seine Spieler in dieser Zeit trotzdem jeden Tag Ziele setzen. Hast du das gemacht und wie sahen die bei dir aus?
Ja, also ich habe viel, viel im Garten geschafft. Natürlich hatte ich, wir hatten einen individuellen Trainingsplan von unserem Athletiktrainer erstmal. Da habe ich natürlich mein Programm gemacht und dann habe ich mir Aufgaben im Haus oder am Haus gesucht und habe schon den Garten ziemlich weit hergerichtet und habe viel geschafft. Also es ist schon wichtig, da nicht nur, wie er auch gesagt hat, auf der Couch zu liegen und irgendwelche Serien zu gucken und ja, das war schon eine gute Zeit, um das alles herzurichten und auch dann richtig die Zeit zu nutzen.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt so nach 2, 3 Wochen ist das für dich noch okay alles.
Ja, also natürlich würde ich lieber an der Handballhalle stehen jetzt, das ist ja keine Frage, aber man muss ja das Beste daraus machen, also es hilft jetzt auch nicht, um die Situation zu meckern, sondern muss das Beste daraus machen, sich an den Sachen halten, die verordnet wurden und hoffen, dass es besser wird. Ja, immer positiv sein, das versuche ich, und auch gute Stimmung zu haben. Wir können es ja einfach nicht ändern, das ist halt wirklich ein Gegner, den sieht man nicht, den spürt man dann irgendwann höchstens, wenn man es hat, aber ist halt schwer, jetzt darüber zu meckern, weil das bringt überhaupt nichts.
Hast du auch jetzt in den letzten Wochen Videotelefonie für dich entdeckt? Mit Freunden oder Familie?
Ja, entdeckt, aber wir haben schon auch mehr, auch in der Mannschaft haben wir einmal zusammen. Da haben wir auch nur, dass man mit so vielen Leuten das auch machen kann. das war ganz interessant, hat auch sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also war mir auch relativ neu, aber ist natürlich wesentlich schöner, jemanden persönlich zu treffen, das muss man sagen.
Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen kompliziert, wenn so viele Leute da beteiligt sind, auch wegen dieser kleinen Verzögerung, die es dann immer gibt.
Ja, das stimmt, aber wie gesagt, wenn es andere Möglichkeiten gibt, ist es schon sehr, sehr gut. Vorausgesetzt, alle haben vernünftiges Internet, was auch manchmal schwierig ist.
Das stimmt, ja. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass du dein letztes Spiel für die SG schon gemacht hast. Haderst du damit?
Da hader nicht. Ich finde es schade. Also ich hätte es mir sicherlich, wenn es so kommen sollte, anders natürlich gewünscht. Das kann man sich vorstellen. Aber das Gleiche, was ich gerade sagte, ich kann es ja nicht ändern. Also es ist ja wirklich Beeinflussung von, die ich nicht, das ich nicht beeinflussen kann. Und ich werde das Beste auch raus machen. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann, wenn das alles wieder normal läuft, dann einen Abschied bekomme und mich nochmal den Zuschauern präsentieren darf.
Der letzte Pflichtspieltreffer wäre dann in Berlin beim 35-33 Sieg, das 30-29, ein paar Minuten vor Schluss gewesen, das 2406. Feldtor. Damit könntest du leben?
Ja, natürlich. Kann ich gut mitleben, auch weil wir das Spiel gewonnen haben. Aber natürlich wünscht man sich ein Abschied vor heimischer Kulisse in einer Flensarena, das ist ja keine Frage.
Ja, und das wäre dann gleichzeitig ein paar Tage vorher das 30-23 gegen Melsungen mit 5 Glandorf-Treffern, das ist ja auch ganz okay.
Absolut, ja.
Ja. Du hast schon gesagt, also die Frage, ob du dir wünschst, dass nochmal gespielt wird, erübrigt sich natürlich. Natürlich wünschst du dir das. Hast du dich denn schon mal mit dem hypothetischen Fall beschäftigt, dass tatsächlich nochmal gespielt wird? Und du dann ja nach langer Pause mit deiner Mannschaft im Juni nochmal angreifen musst oder könntest?
Ja, also theoretisch besteht ja die Möglichkeit. Ich sehe das eher, wenn es sein sollte, wahrscheinlich auch ohne Publikum. Mhm. Heute noch gelesen, dass irgendwo stand, dass solche Veranstaltungen ja mit als letztes geöffnet werden. Also kann ich mir sowas ja nur vorstellen ohne Publikum. Und ob das im Sinne des Sportes, unserer Sportart ist, weiß ich nicht. Ob uns das weiterhilft, ist bestimmt sehr, sehr komisch. Und ob wir überhaupt dann auch mit, sind das dann 32, aber 40 Leuten in die Halle dürfen, steht ja auch noch nicht fest. Eine größere Versammlung. Also das ist alles sehr hypothetisch, aber natürlich, wenn das so kommen sollte, dann werden wir das machen.
Ja, das unterschätzt man manchmal für das reine Abhalten eines Spiels, wie viele Leute da schon ohne Publikum.
Ja, also ja, Betreuer, Trainer auf beiden Seiten dann und dann vielleicht auch noch irgendwelche Fernsehleute und dann ist man schon mit 40, 50 Leuten in der Halle und das ist ja dann auch schon heutzutage zu viel.
Und dann mal angenommen, die SG würde sich, falls gespielt wird, überraschend für das Final Four in der Champions League qualifizieren im August. Was dann mit dir?
Ja, das ist natürlich auch, das ist nicht nur mit mir, das sind auch mit Spielern, die dann zum 1.7. den Verein wechseln sollten. Und was macht man mit denen? Also für mich, ja, ob ich jetzt einen Monat länger weiterspiele oder nicht, das ist ja nicht so das Problem bei mir. Aber ich sehe zum Beispiel einen Simon Jepson, der dann weg ist, oder ein Mats Mensa Larsen, der schon da ist. Also ja, schon ein paar offene Fragen, die man dann hätte dann klären muss, wie das vonstatten gehen soll.
Oder man stellt sich vor, Mats Mensa ist mit den Rhein-Neckar-Löwen EHF-Pokal-Final vor, das ja auch in dieser Zeit ist.
Ja, aber wenn man jetzt hier unseren Nachbarn aus Schleswig-Holstein-Holen sieht, dass ein Sargosen vielleicht mit zwei Mannschaften mal Final Four spielen könnte. Also das ist dann auch sehr, sehr komisch.
Ja, absolute Ausnahmesituation. Und ich glaube, wir sind auch jetzt nicht die Experten, die sich da spieltechnisch irgendwie mit auseinandersetzen.
Nein, es ist ja auch immer noch... Muss ja immer noch das Go von der Politik haben. Vorher passiert ja sowieso nichts.
Ja.
Der Handball hat sich doch bestimmt verändert in dieser gesamten Zeit, die du gespielt hast.
Ja, absolut. Also er ist ja wesentlich schneller geworden. Das muss man sagen. Dann muss man sagen, dass die Spieler viel besser ausgebildet sind, viel athletischer geworden sind. Und dazu auch noch schneller auf den Beinen. Also früher war ja höchstens... Weil immer der Unterschied, entweder war man schnell oder war man kräftig. Aber beides zusammen, das gab es ja relativ wenig. Und das merkt man schon. Also da ist alles viel professioneller geworden. Auch das Videostudium. Also wir sind früher mit einer VHS-Kassette angefangen. Und wenn du Glück hattest, war ein Spiel drauf. Also und jetzt kriegt man einfach nur einen Stick mit zig Schnitten. Und also es ist alles schon viel, viel professioneller geworden mit Athletiktrainern und so weiter. Das gab es früher alles nicht.
Wie stehst du zu dieser Entwicklung? Findest du das durchaus alles positiv oder sind ein paar Sachen da, wo du sagst,
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, hätte ich früher einen Athletiktrainer gehabt, würde es mir körperlich sicherlich auch besser gehen. Das muss man einfach so sagen. Man hätte auch viel individueller arbeiten können. Aber ich möchte die Zeit auch nicht missen. Also da habe ich auch Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt bei so einer Vielzahl von Spielen nicht sammeln kann. Und das waren super schöne Zeiten. Ich glaube, es gehört einfach dazu. Man muss das sich einfach umsetzen. Die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, die kennen es auch nicht anders. Und die werden wahrscheinlich auch dann in 10 Jahren sagen, okay, hat sich nochmal weiterentwickelt. Also wir müssen alles mitnehmen, um erfolgreich zu sein. Da gehören natürlich solche Entwicklungen auch dazu.
Wenn du mit diesen jungen Spielern zusammen bist, nach dem Spiel oder im Bus oder wie auch immer, wird dann auch schon mal gefragt, sag mal, Holger, war das früher anders und erzähl doch mal, und war das alles so hart wie heute?
Ja, das nicht, aber ich spreche mal über Spieler, die Namen haben die jungen Spieler noch nie gehört, obwohl das Weltklasse-Spieler waren. Also das ist an solche Sachen, wo das dann auffällig wird, oder wo ich sage, oh, ich habe gegen den Vater früher schon gespielt.
Ja.
Und die kennen ihn nicht. Also das ist, da solche Sachen, da wird das auffällig, dass man schon noch eine andere Generation ist als die Spieler, die jetzt nachkommen.
Da muss man sich ja auch mal vor Augen führen, als du, glaube ich, 2001 in Nordhorn angefangen hast, war Magnus Rütt zum Beispiel 4 Jahre alt. Das ist ja...
Ja, das sage ich ja. Also auch die ganze Generation jetzt auch mit den Social Medien und solche Sachen, das gab es früher nicht.
Da gab es ja
nicht mein Handy. Also ja. Das ist schon auch, man steht auch schon ganz anders in der Öffentlichkeit, wenn jeder jetzt mit seinem Handy ein Foto machen kann und solche Sachen. Das gab es ja früher nicht. Also da war man schon bisschen entspannter und war nicht so im Blickpunkt für Leute wie jetzt.
Fühlst du dich jetzt mehr im Blickpunkt als früher?
Ja, das weiß ich nicht, aber wenn man natürlich irgendwas macht oder einfach mal gesehen wird und jemand zückt dein Handy, macht einfach ein Foto von dir und das steht nachher irgendwo bei Facebook, Instagram oder sowas, ohne dass du das mitkriegst. Das gab es ja früher nicht, weil es keine Fotos-Handys gab. Also dann war es höchstens ein bisschen Mundpropaganda, wenn dich jemand gesehen hat, ey, ich habe den heute in der Stadt gesehen, heute wird gleich alles gepostet und kommentiert, und da steht man schon, finde ich, mehr im Mittelpunkt als früher.
Bist du da selber auch aktiv in den sozialen Medien oder lässt du das lieber
wenig
sein?
Und wenn, dann eher privat, also es ist eher für mich, um meine Freunde, mit meinen Freunden Kontakt zu haben, und ich nutze das eigentlich nicht offiziell.
Ja, also wenn ihr jetzt auf Auswärtsreise seid, sind wahrscheinlich die meisten am Handy. Holger Glandorf eher nicht.
Ja, ich bin auch am Handy, aber ich lese auch noch im Gegensatz zu vielen anderen noch mal ein Buch.
Und das, sehr schön.
Das passiert.
Aber gibt das, die Handynutzung angeht, in so einem Mannschaftsgefüge im Bus, auch, ich sag mal, Verbote ab dann und dann nicht mehr? Oder?
Ja, natürlich. Da hat Mike auch klare Regeln. Vor allem, wenn wir mit vielen Leuten zum Beispiel beim Essen sitzen, ist verboten mit dem Handy, da müssen wir erst alle fertig sein. Oder klar, vorher in der Kabine und solche Sachen, ist es total logisch. Und wenn dann auch mein Handy klingelt, dann wird das schon teuer. Also es wird schon Mannschaftskasse dann.
Also es gibt eine Kasse für
ja,
solche
natürlich,
Sachen.
Ja, natürlich.
Was
ja.
kostet das bei euch?
Oh, gute Frage. Dann müsste Jim fragen, der ist Kassenwart, der hat das genau im Blick. Aber bis jetzt, glaube ich, dieses Jahr ist noch gar nicht vorgekommen, deswegen weiß ich das gar nicht so genau.
Wie viel trägst du sonst so zur Mannschaftskasse bei?
Eher wenig.
Du bist also sehr gewissenhaft. Vergisst nie was.
Nein, das würde ich nicht sagen, aber passiert nicht so oft. Das muss man schon sagen.
Ja, Holger, wir wollen ja deine Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen, mal ein bisschen zurückgucken, was so war. Über 2400 Feldtore in der Bundesliga hat kein anderer geschafft. Bedeutet dir dieser, ich nenne es mal Titel, was?
Ja, ich glaube schon, dass das zeigt schon, dass ich vielleicht nicht so viel verkehrt gemacht habe. Obwohl ich jetzt auch ein paar Verletzungen hatte und einige Zeit nicht gespielt habe und ich einfach Lust hatte, immer Tore zu werfen. Das war, glaube ich, das Hauptziel, warum ich gespielt habe, weil ich aber Spaß hatte, Handball zu spielen und Spaß hatte, Tore zu werfen. Und habe mich dann hoffentlich auch ein bisschen weiterentwickelt und sehe jetzt auch mal einen Außen- und einen Kreisläufer. Und auch wenn vielleicht meine Mitspieler es manchmal nicht so sehen, aber das war früher wesentlich schlimmer und da hatte ich eigentlich nur das Tor gesehen. Aber ja, natürlich, ich glaube, viel mehr Anerkennung ist das, wenn man sieht, was für eine Liste da noch, welche Spieler noch mit auf der Liste sind. Und wenn man damit mit bei sein darf, ist das, glaube ich, schon eine große Anerkennung und macht dann auch stolz, natürlich.
Wie bist du als Jugendlicher zum Handball gekommen? Also in Osnabrück geboren, wahrscheinlich auch die ersten Jahre dort verlebt. Es ist eine Fußballstadt eigentlich, kann man so sagen.
Ja, natürlich. VfL ist über alles.
Also an der Bremer Brücke spielt man keinen Handball.
War ich früher auch im Fanblock, also so ist es nicht. Ja. Als Jugendlicher. Ja, das ist ganz einfach. Wir sind eine Handballerfamilie. Also mein Vater, mein Onkel, mein Bruder, meine Cousins, die haben alle Handball gespielt und dann war der Weg halt nicht so weit. Hab mich erst ein bisschen ausprobiert, hab ein bisschen Tennis gespielt, mal Basketball und dann kam halt ein befreundeter Trainer und hat gesagt, hey, Linkshänder, ich nehme dich mal mit zum Training und dann bin ich dabei geblieben. Also ich flitze auch schon während der Spiele von meinem Vater, meinem Bruder mal übers Spielfeld in der Halbzeit oder nach den Spielen und dann wie gesagt, war das nicht so weit der Weg.
Aber die haben nicht so hochklassig wie du gespielt.
Na, ich glaube, die Herrenmannschaft war, das höchste war Oberliga. Und dann musste ich ja auch irgendwann, dann habe ich alle Auswahlmannschaften irgendwie durchgegangen, Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Niedersachsenauswahl und auch Jugendnationalmannschaft. Und dann kam natürlich die Forderung, auch in der höchsten Spielklasse zu spielen, im Jugendbereich. Und dann war der Schritt, irgendwo anders hinzugehen, dann natürlich unumgänglich. Und dann bin ich dann mit 16 in Nordhorn gelandet.
Ja, Nordhorn war der am höchsten spielende Club in der Region, ne?
Genau, also das nächste wäre dann auch vielleicht Minden gewesen. Da habe ich mir mein Training angeguckt, habe mir verschiedenen Gründen auch nicht so zugesagt. Und dann war das Nordhorn. Das war dann die höchste Jugendspielklasse, die wir spielen konnten. Und die hatten auch Interesse. Und dann bin ich nach Nordhorn gegangen.
War Handball denn von Anfang an dein Favorit von den verschiedenen Sportarten, die du ausprobiert hast?
Ich habe einfach glücklicherweise gab es bei uns natürlich am Anfang als Kinder natürlich auch noch keine großartigen Videospiele und solche Sachen und wir waren eigentlich als Kinder immer auf der Straße unterwegs und haben alles Fußball, Handball, Basketball gespielt und waren viel draußen und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen ausprobiert, aber es ging einfach, der Weg an Handball ging nicht vorbei. Also
auch Feldhandball noch gespielt?
Nein, nur mal bei so Jugendturnieren.
Ja.
Also mein Vater ist noch aus der Generation Feldhandball.
Ja.
War auch Stadt und Land bekannt im Umkreis. Also war so ein sehr, sehr guter Handballer, habe ich mir sagen lassen. Und nein, aber selber auch richtig Feldhandball, nein.
Aber heute guckst du ja bei deinem Sohn auch häufig mal zu, ne, bei den Feldturnieren hier in der Gegend.
Ja, er war ja auch schon ein paar Mal zugegen. Und wenn es die Zeit zulässt, bin ich auch in den Hallen hier von meinen beiden Kindern, wenn die spielen, auch dabei natürlich.
Ja, du hast schon gesagt, 99 dann zur HSG Nordhorn und das ging ja eigentlich relativ schnell dann. Das dauerte keine 2 Jahre, da hast du dann schon bei den Profis mitgespielt.
Ja, das war natürlich alles sehr, sehr gut angelegt. Wir hatten ein, zweimal die Woche Training bei Ola Lindgren schon, bei der damals noch gespielt hat in Nordhorn und haben dann schon auch so ein bisschen diesen, ich nenne es mal, skandinavischen Trainereinfluss gehabt. Haben auch relativ schnell dann schon, gleich als ich 17 geworden bin, auch zweite Mannschaft gespielt, spielten wir auch in der Regionalliga, also damals in der dritten Liga und konnte mich dann gleich auch im Herrenbereich beweisen. Das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Und dann habe ich auch in der ersten Mannschaft immer mittrainiert, am Anfang auf rechts außen. Kann man auch nicht glauben, aber. Und dann.
Haben wir ja neulich gesehen,
dass das durchaus. Ja, das war auch mehr.
Geht Zufall. Auch heute noch.
Ja, ja und dann habe ich immer bei der Mannschaft von Kent-Harry Andersson halt mittrainiert und kam natürlich auch ein bisschen das Glück dazu, dass die HSG in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Auch einige Topspieler wie Glenn Solberg, Frode Hagen, den Verein verlassen mussten oder haben. Und da habe ich natürlich die Chance bekommen, mich zu beweisen. Und da habe ich wieder Glück gehabt, dass die beiden, meine Mitspieler auf meiner Position, sich abwechselnd hintereinander verletzt hatten oder erkrankt sind und ich dann immer zweiter Mann war und auch Spielanteile bekommen habe.
Und die dann auch gleich gut genutzt hast.
Ja, anscheinend, ja.
Wenn in dieser Saison Nordhorn hier in Flensburg zu Gast ist, habt das Spiel gesehen, das war ja gar nicht mal so berauschend, das Spiel. Insgesamt meine ich, Nordhorn hielt zeitweise ganz gut mit. Kennt man da noch Leute aus dem Umfeld vielleicht?
Ja, also auf jeden Fall noch zwei Mitspieler von früher.
Ah, ja.
Die beiden außen, Niki Ferns und Pavel Mitschka, mit denen haben wir noch zusammengespielt, den mit einem Co-Trainer habe ich früher noch in einer Drittligamannschaft gespielt. Den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ja, Betreuer, Physios, die sind auch schon die ganze Zeit
Busfahrer
dabei.
Busfahrer wahrscheinlich.
Busfahrer kam auch. Ja, ja, du lachst.
Tatsächlich.
Ja. Der war auch noch früher. Also man kennt natürlich schon viele, viele Leute. Und das ist genauso wie hier mit der SG. Da sind Leute dabei mit Herzblut, die für den Verein ewig dabei sind und das auch gerne machen, weil sie auch die Sportart und den Verein halt lieben. Das ist so.
Wenn man sich so die Mannschaften der HSG Nordhorn damals so zwischen 2001 und 2009 anguckt, das ist ja Wahnsinn, wer da eigentlich alles gespielt hat. Weltklasse-Spieler.
Ja, absolut. Und auch aber erst später erkannt, dass das Weltklasse-Spieler sind. Also wenn ich mir überlege, so ein zum Beispiel ein Beate Mühol kam ja aus Westbrem als dritter Kreisläufer und war nur wenigen Leuten bekannt und ist in Nordhorn zum Star geworden, muss man echt sagen. Also war überragender Kreisläufer und wir wissen das. Und das ist nur ein Beispiel für eigentlich eine gute Personalpolitik, die in Nordhorn damals geherrscht hat.
Mhm. Und du hast ja dann auch mit Lubomir Franjes und Mike Machulla dort zusammengespielt.
Ja, also Jubo war ja schon da, als ich dann in die Herrenmannschaft gekommen bin. Mike kam ein bisschen später oder dann in dem Jahr, wo ich dann wirklich hochgekommen bin. Als fester Spieler und ja, wir kennen uns halt über 20 Jahre, ich glaube 2001, 2002, das war die erste Saison, bei der wir uns kennen und natürlich schön, dass uns Jubo und auch mit Mike immer wieder die Wege gekreuzt haben und wir auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben.
Mit Mike hast du dir eine Doppelhaushälfte geteilt?
Ja, genau, wir haben nebeneinander gewohnt und haben eine sehr, sehr schöne Zeit da gehabt, sind auch morgens immer zusammen mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Also wir hatten so eine Fahrradgruppe, war immer ganz lustig zum Krafttraining oder zum Lauftraining. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Und jetzt ist Mike plötzlich dein Trainer. Es ist eine andere Situation. Muss man sich da mit befassen und eingewöhnen, das ist jetzt dein Chef?
Nein, ich habe da überhaupt keine Probleme gehabt. Das war ja mit Jubo genauso der Fall. Natürlich Jubo eine andere Art von Trainer ist. Aber es war ja eigentlich immer so, Ola Lindgren habe ich ja auch noch ein Jahr mit zusammengespielt, war nachher mein Trainer. Und ich wusste, dass es überhaupt keine Probleme ist, jetzt mit Mike da zusammenzuarbeiten. Dafür haben wir ein sehr vertrauensvolles und offenes Verhältnis. Und wenn es da Probleme gäbe, hätten wir drüber gesprochen. Und er ist ja auch sehr, sehr besonnen und will ja auch viel Kommunikation in der Mannschaft haben und mit der Mannschaft. Und bis jetzt, wie man sieht, klappt das sehr erfolgreich und sehr, sehr gut.
Er behauptet, er hätte dir damals alles übers Gärtnern beigebracht.
Ha, na, das glaube ich eher nicht. Nein, das war eher mein Schwiegervater, der bei uns den Garten geschmissen hat. Also einen grünen Daumen habe ich nicht, das gebe ich offen zu. Also Rasenmähen kann ich noch, aber der Rest, da bin ich raus. Aber er glaube ich auch nicht.
Aber du bist doch gerne so im Grün, ne? Also Garten, da hast du wahrscheinlich früher auch viel Zeit verbracht.
Ja, natürlich, heute immer noch. Wenn das Wetter es zulässt, jetzt sind wir alle gerne draußen, keine Frage. Und ich versuche das auch alles so gut zu pflegen, aber große Ahnung habe ich nicht, nein.
Ja, aber du hattest einen schöneren Garten als Mike.
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, bei uns hat, der Rasen wirklich beherrscht. Also war nicht viel mit Pflanzen und Blumen. Also das war relativ einfach.
Die Zeit dann in Nordhorn, wenn du zurückdenkst, was war so der größte Erfolg in diesen ganzen Jahren, die du dort warst?
Ja, da muss man ganz klar sagen, dass wir den Europapokal gewonnen haben. Also ich glaube, das war für die ganze Region und auch für die ganze Stadt ein Riesending. Man hat das auch gesehen. Ich glaube, tausende Leute haben uns dann empfangen und man hat immer gehofft, mit der Mannschaft, mit den relativ wenigen Mitteln, die wir hatten, dann mal einen Titel zu feiern in so einer Randregion, das war schon was ganz Besonderes und hat allen, glaube ich, riesen viel Spaß gemacht, da zu spielen.
Das war 2007 oder war das 2008? Bin mir da nicht mehr ganz
gute sicher. Frage, habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Naja, und Vizemeister wart ihr auch mal, ne?
Ja, das war noch zu der, sagen wir mal, da waren wirklich viele Topspieler da, wie ich schon sagte, Glenn Wohlweg, Frode Hagen, Dragan Skribic, wenn einige Leute ihn noch kennen, Jochen Fraß lief da noch rum. Also das war schon eine Top-Mannschaft und da waren wir Vizemeister,
ja. Und beim Final Four in Hamburg wart ihr ja auch.
Da war ich auch ein paar Mal mit, aber hat leider nie zum großen Wurf gereicht, ja. Ja. Aber war natürlich schon für so einen Verein ein Riesenerfolg, da ein paar Mal überhaupt dabei zu sein. Ja. Ja.
Da habe ich neulich ein Foto gesehen, so ein altes Arm in Arm mit Marc Bult.
Ja, genau. Marc war ja auch noch dabei. Also wir haben ja viele, auch Tobias Karlsson zum Beispiel, viele Spieler mit Nordhorn-Hintergrund hier in Flensburg. Und man sieht, dass dann, glaube ich, nicht so viel verkehrt gemacht wurde in Nordhorn, wenn man sieht, dass auch viele Spieler dann in Flensburg oder anderen Top-Vereinen gelandet sind.
Du hättest ja auch früh wahrscheinlich in einem Top-Club, in einer großen Stadt landen können. Warum bist du immer in Nordhorn geblieben zu Beginn?
Ja, gute Frage. Das war immer, glaube ich, situationsbedingt. Zum einen bin ich, auch wenn man sagt, man muss vielleicht mal die Komfortzone verlassen, bin ich trotzdem der Meinung, wenn man sich nicht irgendwo wohlfühlt, kann man auch nicht gute Leistung bringen. Und in Nordhorn habe ich mich halt so gut gefühlt, dass ich den Eindruck hatte, hier kann ich immer Top-Leistung bringen. Kann in Ruhe arbeiten, wir können in Ruhe trainieren und das passte einfach vom Team her, wusste, dass wir auch immer ein bisschen unter den Top 5 landen können und das hat mir zu dem Zeitpunkt immer gereicht und mir war eigentlich meine persönliche Entwicklung wichtiger, als dann vielleicht in dem Augenblick zum Top-Verein zu gehen und vielleicht weniger zu spielen oder nicht anzukommen.
Kannst du mit dem Wort Antistar was anfangen?
Ja, es gab mal einen Bericht, glaube ich, wo drin stand, dass ich der Antistar des Handballs wäre. Kann das sein?
Ja, im Spiegel war das.
Ah ja.
Ja. Aber ja, genau, da wollten wir rauf hinaus, bodenständig.
Ja, ich will nicht so gerne. Man sagt, ich bin sehr bodenständig. Ich glaube, ich bin auch so erzogen worden von zu Hause. Und es wäre, glaube ich, auch nicht sehr authentisch, wenn ich mich jetzt irgendwie so anders geben würde. Und das würde nicht passen und das wäre nicht mein Ding.
Bodenständigkeit passt ja auch zu Flensburg und passt zur SG. Es gehe ich mal davon aus, dass das kein großer Unterschied zu Lemgo und Nordhorn war, was die Bodenständigkeit angeht.
Aber nein, absolut nicht. Sonst würde ich ja auch nie betonen, wie gut oder wie meine Familie und mich hier, wie wohl wir uns hier fühlen und wie toll wir alles finden. Und auch würde ich auch nicht dazu betonen, hier bleiben zu wollen. Also das passt natürlich ungemein und wir fühlen uns super wohl. Meine Frau gleich nach dem ersten Mal hier oben gesagt, wir wollen bleiben, obwohl es natürlich wie typisches Flensburger Wetter war, aus Kübeln gegossen hat, da war ich schon sehr überrascht und diese Aussage steht immer noch und wir möchten sehr gerne hier bleiben und bleiben ja auch hier.
Obwohl es so viel regnet.
Und ja, wir wissen aber auch, gibt ja auch schöne Tage.
Schöne Sommer
sagen.
Gibt es hier, ja.
Auf jeden Fall. Du wurdest dann irgendwann zwangsläufig damit konfrontiert, dadurch, dass Nordhorn in finanzielle Schieflage gekommen ist, dass du dann doch mal wechseln musstest. Wie begann diese Zeit und wie hast du die wahrgenommen?
Das war relativ kurzfristig. Uns wurde halt gesagt, der Verein ist finanziell am Ende und wir wussten, wir hatten noch 2-3 Tage bis zur Wechselfrist. Dann hat man natürlich überlegt, hat man jetzt noch Möglichkeiten, wurde natürlich alles mit meinem Berater natürlich auch zusammen alles abgeklopft. Oder bleibt man da, spielt man die Saison noch zu Ende, was gibt es für Möglichkeiten und Da habe ich mich nachher entschlossen, nach Lemgo zu gehen, gegen eine gewisse Ablösesumme, um der HSG noch einen Teil wiederzugeben, was sie in das Vertrauen, was sie in mich damals gesteckt haben, um vielleicht auch dann den Fortbestand bis zum Ende zu ermöglichen, damit man auf jeden Fall noch in der zweiten Liga weiterspielen kann. Das hat dann glücklicherweise alles so geklappt und bin ich halt kurzfristig innerhalb von 2 Tagen von Nordhorn nach Lemgo gewechselt.
So eine Insolvenz, bahnt die sich an? Merkt man das, dass da irgendwas nicht mehr so richtig läuft im Verein?
Ja, ich sag mal so, man merkt das schon mal, weil die Gehälter teilweise nicht mehr pünktlich kamen oder dann mal 1-2 Monate gefehlt haben und dann mal wieder ein Gehalt kam. Und man ist natürlich auch im ständigen Austausch mit Vereinsangehörigen oder Vereinsvertretern und will natürlich immer wissen, was los ist. Und ja, natürlich merkt man das, aber dass dann sofort dann so innerhalb von 1-2 Tagen Schluss ist oder gesagt wird, wir müssen Insolvenz anmelden, das war schon für alle sehr, sehr, sehr hart.
Gab es da schon die Chance, zur SG zu kommen?
Ich hatte zwischendurch mal eine Chance, zur SG zu kommen, aber in dem Augenblick nicht. Nein.
So, wann war denn diese erste Chance?
Oh, das ist schon ein paar Jahre vorher. Da war, glaube ich, noch Finn Holpert hier Geschäftsführer, Manager. Zu der Zeit war das, hatte ich mal ein Angebot.
Das muss ja dann 2008 vielleicht die Ecke gewesen sein irgendwie.
Gut möglich. Also die Zahlen weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Finn Holpert hier Geschäftsführer war.
Ja. Und angeblich gab es auch mal ein Angebot aus Barcelona?
Ja, das gab es auch.
Und?
Ein paar Jahre später dann.
Ein paar Jahre später und vorher vielleicht auch schon mal. Aber nein, wie gesagt, das sowas ist immer situationsabhängig. Und das letzte war ja auch vor ein paar Jahren, das wissen ja auch alle, war ja auch öffentlich. War sicher auch mal ein großer Reiz, das vielleicht zu machen. Aber dann mit Kindern und wie gesagt, wir fühlen uns ja sehr, sehr wohl und ich glaube, dann sind wir uns auch gegenseitig Verein und ich uns entgegengekommen. Und es ging auch um die Zukunftsplanung nach dem Handball. Und ich glaube, da sind wir alle auf einen guten Nenner gekommen. Und wenn man sieht, dass ich danach noch 2-mal Meister werden durfte, habe ich doch alles richtig gemacht im Nachhinein.
Über die Zukunftsplanung sprechen wir heute auf jeden Fall auch noch. Hat der THW mal angeklopft?
Ja, auch. Aber wie gesagt, das...
Da geht man nicht hin, nicht? Aus Flensburg.
Da war ich noch nicht in Flensburg.
Ach so, okay.
Dann wäre ich natürlich da nicht hingegangen. Das war natürlich auch mal ein Thema, aber wie gesagt, das ist alles Vergangenheit und ich hatte verschiedene Angebote von vielen Vereinen. Das war alles situationsabhängig und bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelchen Chancen hinterher weint oder sonst was. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist das so und dann mache ich das Beste raus und das hat, glaube ich, alles sehr gut geklappt.
Ja, 2011 bist du ja dann zum Glück nach Flensburg gekommen. Vorher Lemgo, das passte irgendwie nicht so richtig zusammen.
Ja, es war eine sehr unglückliche Zeit, muss man sagen. Ich habe mich auch direkt verletzt, als ich dann dahin gekommen bin, am Handgelenk. Das hat sehr lange gedauert. Ich musste teilweise auch meinen Wurf umstellen, weil das sehr auch teilweise mit Schmerzen verbunden war. Dann gab es eine vorzeitige Trainerentlassung, was ich so auch nicht kannte. Das war auch für mich neu. Dann kam vielleicht auch ein Trainer dazu, dass auch die Spielphilosophie nicht so meins war. Und dann glaube, haben wir beide Seiten dann erkannt, dass es besser wäre, wenn wir getrennte Wege gehen. Und dann kam irgendwann die Anfrage von Jubo, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Flensburg zu kommen. Ich so, ja, natürlich. Dann, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, sind wir halt einen Tag hier gewesen und meine Frau war gleich hin und weg. Und dann war es dann auch relativ einfach, ja zu sagen.
Also die Frau hat die Entscheidung bisher mitgetragen. Wir haben in dem Gespräch mit Mike Machulla gehört, dass seine Frau ihm einige gute Tipps gegeben hat, was Neuverpflichtungen angeht. Oh. Also die Frauen sprechen bei euch ein gewichtiges Wort mit.
Ja, natürlich. Also wer das weiß, dass sie zu Hause alles managen, wenn wir eigentlich das ganze Jahr unterwegs sind und auch auf unsere Kinder aufpassen und auch eigentlich die Erziehung übernehmen und so weiter und so fort. Sollten wir schon auf unsere Frauen hören, dass sie sich auch sehr, sehr wohl fühlen. Und wenn sie sagt, sie fühlt sich wohl und sie kann sich alles vorstellen, dann ist das für mich natürlich auch leichter, so eine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich spielen auch andere Faktoren wie sportliche, finanzielle und so weiter auch Themen natürlich da eine Rolle bei so einer Entscheidung. Aber natürlich sind die Entscheidungen der Frauen schon sehr wichtig.
Die SG war ja in dem Jahr oder in der Zeit kein absoluter Top-Club. Hat das deine Entscheidung irgendwie beeinflusst? Ist es mit eingeflossen?
Ja, aber ich, Jubo hat natürlich viel über seine Pläne gesprochen, welche Spieler vielleicht noch dazukommen konnten und wusste, dass auch Lars Kaufmann dann kommen würde. Wir hatten uns da auch mal kurz geschlossen, weil wir uns ja auch schon über 20, 25 Jahre kennen. Da bin ich mich auch sehr gefreut und dass das passt auch. Und wir wussten, dass wir eine Mannschaft zusammenkriegen, mit der wir auch wieder um Europa mitspielen können. Und haben ja noch dann gleich die Champions League Qualifikation geschafft dann in dem Jahr und noch den Europapokal gewonnen.
Wusstest du bei deiner Zusage auch schon, dass Matthias Andersson kommt?
Gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es war ja alles so in dem einen Atemzug so ungefähr, dass man einen neuen Torhüter sucht. Und mit Lars, das wusste ich, das weiß ich. Matthias, das war ja auch irgendwie in dem Zeitraum, ja.
Ja. Lars Kaufmann wohnt ja immer noch hier in Glücksburg, ne?
Genau, ja. Der fühlt sich auch hier sehr, sehr wohl mit seiner Familie und die wollen auch nicht weg.
Ja. Also mit dem triffst du dich auch noch häufiger.
Ja, ich müsste ihn mal wieder treffen, aber solange wir natürlich auch so jetzt alle drei Tage unterwegs sind, wird das echt schwierig, aber wir haben es fest geplant und wir werden natürlich jetzt hoffentlich, wenn ich dann im Sommer mehr Zeit habe, uns auch wieder treffen.
Ja.
Stichwort alle drei Tage unterwegs heißt sehr viele Spiele, international und national. Wenn man zu den älteren Spielern gehört, dann frisst das schon besonders.
Ja,
um da noch mithalten zu können, was du ja machst.
Zum einen, ja, das natürlich frisst das viel, wenn man viel unterwegs ist. Zum anderen hat man natürlich auch eine gewisse Erfahrung jetzt, wie man damit umgehen muss. Man kommt wirklich in so ein bisschen so einen Tunnel rein. Also man lebt nur von Spiel zu Spiel. Ja, und das ist ja das, warum ich mich vielleicht jetzt auch freue, aufzuhören. Das ist ja nicht, sind ja nicht die Spiele oder die Spielbelastung. Wir machen das einfach nur, weil wir alle Spaß haben. Wir wollen ja Handball spielen. Aber wirklich das Harte sind ja diese Reisen. Man ist unterwegs, man ist nicht zu Hause. Wieder ein neues Zimmer, wieder ein neues Bett. Das ist mal wieder mal ein Tag zu Hause oder zwei. Dann muss man wieder weg. Und man hat einfach wenig Zeit für sich. Und das werde ich hoffentlich ab Sommer ein bisschen mehr haben und mehr genießen können. Und das ist ja das, wo man Körner lässt. Nachher, das muss man ja schon sagen.
Man verbringt schon fast mehr Zeit in den Zimmern mit einem Mitspieler. Wer ist denn das, der Zimmernachbar?
Marius Steinhauser.
Oh, der kann ja viel erzählen.
Ja, das haben wir schon gelernt.
Gut, dass ihr das auch schon gemerkt habt. Nein, das ist ganz angenehm mit ihm. Und natürlich, wir wissen alle, dass er gerne redet. Und dann lasse ich ihn auch und höre auch gerne zu. Aber wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das auch. Das ist auch kein Problem.
Also wenn du einschlafen willst, sagst du Ruhe.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nein, nein.
Und du bist der Spieler, der die meiste Pflege braucht, der am häufigsten bei Jana auf der Behandlungsbank liegt?
Oh, ja, natürlich. Also ich bekomme schon viel Pflege, das muss man sagen. Aber ich bin, glaube ich, nicht der meiste. Also da gibt es schon noch Spieler. Aber natürlich, wenn Jana Zeit hat und wenn ich was brauche, dann bin ich schon an der Reihe, ja.
Wer braucht denn noch mehr Pflege als du?
Ja, das wichtig erstmal die Spieler, die wirklich auch angeschlagen oder Verletzungen haben, die sind natürlich jeden Tag da, das muss man so sagen. Da haben wir diese Saison leider auch ein paar mehr gehabt als die letzten Jahre. Die kriegen natürlich jeden Tag Pflege und in letzter Zeit hatten wir schon ein paar.
Diese zahlreichen Reisen, die ihr dann macht, wie vertreibst du dir da denn so die Zeit oder wie hast du dir über die Jahre die Zeit vertrieben?
Ja, unterschiedlich. Also ich lese auch schon gerne mal ein Buch. Was aber leider auch ein bisschen weniger geworden ist, muss ich sagen. Aber ich gucke auch sehr gerne Serien. Eigentlich sehr, sehr viel Serien oder Filme. Also das ist so mein größter Zeitvertreib.
Also hast Laptop oder Tablet dabei.
Ja, genau. Genau.
Was, wie hieß das letzte Buch?
Oh, das letzte Buch. Gute Frage. Ich glaube, es hieß Ostfriesenhölle.
Ah,
Von
der SG Hölle.
Nee, das ist eine Krimi-Reihe, die spielt oben im Bereich Ostfriesland, im Bereich Norderney, Norden. Lese ich sehr gerne Krimis und passt ganz gut.
Ja, du bist auch, glaube ich, Nele Neuhaus.
Ja, genau, Fan wäre jetzt vielleicht nicht, aber gesagt, die lese ich auch. Also ja. So solche Reihe geht das, ja, genau.
Ja. Kommen wir nochmal zurück dann auf deine Zeit oder auf deine erste Zeit zur SG. Dann bist du ja eigentlich gleich ziemlich durchgestartet wieder.
Ja, also ich weiß nicht genau, was Jubo gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er die paar Stellschrauben gefunden, der mir irgendwie drehen musste, um mich wieder ein bisschen in die Spur zu kriegen, und habe dann auch gleich viel Verantwortung bekommen und hat, ja, muss man sagen, schon sehr, sehr gut geklappt, auf jeden Fall. Und da bin ich mir auch sehr, sehr dankbar, dass er mir die Chance wieder gegeben hat, wieder zu alter Stärke zu finden nach dieser nicht so perfekten Zeit in Lemgo. Und ja, ich glaube, da kann man sehr gut mit leben mit den ersten Jahren, ja.
Jubo war ein sehr emotionaler Trainer, kann man das sagen?
Ja, nicht nur. Also er konnte ja so und so. Also er hat, muss man sagen, die Fähigkeit gehabt, wirklich in Sekunden so einen Schalter umzulegen von laut und sauer auf leise und witzig. Also so muss man das ungefähr beschreiben. Da hat er eine riesen Fähigkeit gehabt und ich kannte ihn ja auch schon als Mitspieler. Ich weiß ja, ich habe schon auch als junger Mitspieler, wie man schon sagt, viel Lack gekriegt von ihm. Also er hat mir schon Dampf gegeben, aber ich habe auch sehr viel profitiert von ihm und viel, viel gelernt. Und das war mir klar, dass er so als Trainer auch ist. Und man muss das natürlich auch ein bisschen nehmen können, wie er ist so als Typ. Aber man sieht, die Erfolge sprechen ja für ihn. Die Jahre waren natürlich perfekt für uns.
Da gab es also früher den einen oder anderen Anschiss von ihm.
Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch in Ordnung, auch als junger Spieler mal einen Anschiss zu bekommen. Wenn ich weiß, dass ich nachher mit ihm wieder ganz normal in der Kabine sitzen kann und mit ihm reden kann und mich auf ihn verlassen kann, klar.
Im ersten Jahr auch gleich der erste Titel, ne, mit der SG?
Ja.
Europapokal, der Pokalsieger.
Genau.
Ja. Zweiten Jahr Supercup, meine ich. 2013.
Ja, ich habe jetzt nicht die ganzen Titelzahlen im Kopf. Ich kann euch sagen, was wir geworden sind, aber die Jahre. Na, eigentlich kann man fast sagen, wir haben fast jedes Jahr einen Titel gewonnen, ja.
Ja, stimmt. 2014 Champions League, 15 Pokal. Dann war eine Pause.
Dann war eine Pause, aber dann ging es ja auch gut weiter.
Ja. Wie wichtig war das denn für dich, dass du noch deutscher Meister jetzt sogar zweimal geworden bist?
Ja, wichtig. Natürlich super schön. Das ist überragend. Wenn man so lange dabei ist, dann nochmal mit den wichtigsten Titel zu gewinnen, wofür man eigentlich das ganze Jahr arbeitet und auch 34 Spieltage spielt, um so einen Titel zu gewinnen. Und das dann auch noch zu verteidigen, das ist ja noch verrückter eigentlich. Wenn man das erste Jahr, sagen wir mal, mit Hilfe dann Meister wird, weil man da dran bleibt und die anderen schwächeln und zweites ja eigentlich von vorne weg das schafft, das ist natürlich überragend und macht, glaube ich, nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft, die ganze Region stolz auf die SG.
Wie war denn bei dir dieser Abend bei der ersten Meisterschaft, wo die Rhein-Neckar-Löwen auf einmal zu Hause gegen Melsung verloren haben, womit ja gar nicht zu rechnen war, und auf einmal wart ihr vorne?
Ja, ich habe das Spiel gesehen mit meinen Kindern zusammen, beziehungsweise ich glaube noch die Konferenz sogar. Ich weiß, dann ging das halt hin und her und ich glaube, meine Jungs waren viel nervöser als ich. Also ich habe das echt gelassen gesehen, und aber dann ging es auch gleich um uns, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe los. Mhm. Die haben verloren und so und ja, natürlich. Und dann hat man auch, glaube ich, gesehen, dass wir schon auch ein bisschen Respekt davor hatten, dann auch den Titel zu gewinnen. Und gerade das letzte Spiel, ich glaube, das war eines der schlechtesten Spiele, was wir je gemacht haben, aber irgendwie waren wir alle überhaupt nicht frei und hatten einen Riesendruck und sich, glaube ich, dann auch direkt nach dem Abpfiff dann auch so entladen.
Ich glaube, in so einem Spiel, das war, glaube ich, gegen Göppingen, ne?
Ja.
Da geht vieles durch den Kopf, da geht zu viel durch den Kopf, kann man das so sehen? Da ist der Kopf nicht frei.
Ja, erstmal haben wir das Spiel bei der Eschett-Lübbecke, was eigentlich ganz, ganz gut lief. War auch, glaube ich, sehr, sehr heiß noch in der Halle, glaube ich. Und das war ja ganz okay. Und dann hatten wir eine Woche Zeit und eine Woche lang arbeitet dein Kopf nur auf dieses Ergebnis hin und dieses Ereignis. Und dann kommst du zur Halle, da steht schon die Bühne, da stehen schon Fans und alle warten drauf, dass wir das Spiel gewinnen. Du wusstest, Göppingen hat kaum Spieler mit und das war eigentlich alles gegen uns, muss man sagen. Also rein vom Kopf her.
Lass es waren, sagte ich, glaube ich, die kamen direkt von Mallorca, ne?
Ja, das auch noch, glaube ich.
Der Busfahrer saß mit auf der Bank.
Ja, und dann, also klar, körperlich sagst du, ja, kein Problem und so. Aber vom Kopf her war das, glaube ich, das Schlechteste, was für uns passieren konnte. Aber glücklicherweise ist ja alles gut gegangen. Und wir sind hammerfroh, dass wir das gewinnen konnten.
Ja, und das hast du eben schon gesagt, habt ihr dann bestätigt. Das war eine ganz andere Saison. Ihr wart von Anfang an vorne. Wie sehr hat da die Erfahrung aus dem ersten Meisterschaftsjahr, wo er ja auch dann nur am Ende die Jagden war, hat geholfen, das durchzustehen über so lange Monate?
Ja, ganz viel. Auch die ersten Spiele haben aber gezeigt, dass wir viel ruhiger waren. Also diese Erfahrung dann auch im letzten Spiel mitzunehmen und auch zu sagen, okay, jetzt liegen wir mit 2-3 Toren hinten, aber es macht gar nichts, das Spiel dauert wirklich 60 Minuten und wir können am Ende immer noch mit 1-2 Toren gewinnen. Das hat sich ja dann eigentlich durch die ganze Saison fast gezogen, dass das so lief und das hat uns wirklich so viel Erfahrung gebracht, der erste Titel, und auch Gelassenheit einfach, die Ruhe, ja okay, wir haben es einmal gewonnen. Das macht natürlich super viel aus und dass wir dann mit 4 Minuspunkten Meister werden, das ist natürlich überragend.
Ja, welche Rolle hat da diese Null gespielt, die ihr so lange gehalten habt?
Ja, natürlich ist wichtig, da überhaupt keine Minuspunkte abzugeben, dass das irgendwann passieren wird. Das war uns auch allen klar. Aber es war natürlich auch ein Job, das so lange aufrechtzuerhalten wie möglich, um auch ja die anderen vielleicht auch ein bisschen unter Druck zu setzen und sehen, okay, die haben schon wieder nicht verloren und wieder nicht verloren. Und ja, dass dann der THW mit 6 Minuspunkten Zweiter wird, ist natürlich auch überragend. Also dann, das muss man sagen, die spielen auch eine super Saison, gewinnen 2 Titel. Und wenn Vizemeister mit 6 Minuspunkten und dass wir das standgehalten haben, den Druck, das muss man sagen, war auch von uns, glaube ich, eine Riesenleistung.
Ja. Du hast beruflich, man kann sagen, vorgesorgt, indem du eine Ausbildung im Sportmanagement gemacht hast. Das wird dir in der geplanten Sache hier bei der SG sehr behilflich sein. Wie erwartest du deine Rolle bei der SG nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern in der Geschäftsstelle?
Ja, erstmal ist geplant, dass ich in die Geschäftsstelle komme und, wie soll ich sagen, jede Station ein bisschen kennenlerne, erstmal reinschnupper, so den Ablauf, wer macht was, wer ist wofür zuständig. Und dann werden sicherlich einige Aufgaben weitergegeben, die ich dann ausführen darf und wo ich dann vielleicht auch ein bisschen Erfahrung als Spieler mit einbringen darf. Und da freue ich mich schon richtig, also riesig drauf, dass eine neue Chance ist für mich. Und trotzdem meiner Lieblingssportart so nah zu bleiben und einen Beitrag für den Erfolg der SG.
Ja, besser geht's ja eigentlich nicht?
Wenn man Nein, absolut nicht. Also man hat eigentlich nur irgendwie zwei Entscheidungen. Entweder bleibt man in einem Sport oder macht was ganz anderes. Und für mich war ich relativ schnell klar, dass ich gerne was mit Handball machen möchte oder allgemein mit Sport. Und dass es natürlich dann so eine Möglichkeit gibt, ist natürlich perfekt für mich.
Du bist auch European Handball Manager. Ist das auch ein Studium gewesen?
Ja, ein Zertifikatsstudiengang war das, über ein Jahr. Wir waren auch gleich der erste Jahrgang, wurde neu aufgelegt mit der Sporthochschule Köln im RF zusammen. Waren dreimal eine Woche da. Das muss ich sagen, hat mir auch Jubo ermöglicht, dass ich da zwischendurch trainingsfrei bekommen habe, um viele Sachen mitzuerleben. Und waren super Einblicke, auch bunt gemischte Kollegen, die da waren, von ehemaligen Spielern über Managern und auch welche, die eigentlich gar nichts mit Handball zu tun haben. Und man kriegt so ein bisschen Rüstzeug an die Hand, was man als Handballmanager braucht und zu tun hat.
Und in diese Richtung könnte es dann vielleicht auch irgendwann mal gehen.
Ja, das hoffe ich natürlich. Erstmal muss ich sehen, welche Aufgaben ich in der Geschäftsstelle bekomme und dann muss ich mir erstmal weiterentwickeln, sehen, ob das was für mich ist, ob der Verein mit mir zufrieden ist und dann werden wir sehen, wie die Zukunft weiter aussieht.
Ja, die Zukunft ist auch wirtschaftlich ungewiss. Beschäftigen dich diese Dinge aufgrund deiner zukünftigen Laufbahn im Management, die du ja anstrebst, mehr als wenn du nur Spieler wärst, der jetzt nicht im Sommer die andere Laufbahn einschlagen will?
Na, das glaube ich nicht, weil das geht uns alle an. Also wir auch als Spieler müssen ja auch sehen, wie es für uns weitergeht, wie es den Verein in der Bundesliga oder sonst wo weitergeht. Das sollte auch den Spielern interessieren und da denken alle natürlich dran, wie es dann im Sommer überhaupt weitergeht, wie es jetzt weitergeht und alle hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich an Normalität wiedergewinnt.
Deshalb war das wahrscheinlich auch für euch in der Mannschaft relativ klar, dass ihr dem Verein da finanziell entgegenkommt.
Ja, natürlich. Also da ist ja allen gelegen, weil es ist die Frage, was man will, ob man einen Arbeitgeber will, der jemanden kaputt ist und dann kein Geld bekommt oder ob man den hilft, über die Runden zu kommen und dann über längere Zeit oder noch lange Bestand hat. Also das musste jeder auch für sich dann entscheiden natürlich. Aber das war relativ schnell klar, dass die Mannschaft da mit dem Verein zusammen eine Lösung findet, um allen natürlich dann zu helfen.
Nervt dich das, dass bei solchen Geschichten, gerade bei Profisportlern, die dann vielleicht etwas mehr verdienen, solche Gehaltsverzichte immer so ein bisschen abgetan werden?
Ja, natürlich verdienen wir im Gegensatz zu vielen anderen mehr Geld, aber natürlich verzichten wir auch viel Geld, was wir sicherlich auch teilweise eingeplant haben, und es ist auch für uns nicht einfach, auf auf Geld zu verzichten. Also ja, das ist natürlich jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht, und ja, für uns, also wir haben ja auch keine Millionengehälter, wir müssen auch wieder nach unserer Karriere weiterarbeiten im normalen Beruf, also es ist ja nicht so, dass wir da auch auf Rosen gebettet sind, also es ist für uns auch nicht einfach, von heute auf morgen da auf Geld zu verzichten, aber wir haben alle Lösungen gefunden, das zu überbrücken, und hoffen, wie gesagt, dass es bald wieder besser wird.
Ja, informierst du dich da dann regelmäßig bei Dirk Schmeschke, wie es so um die Zukunft des Vereins bestellt ist?
Nein, also er informiert uns regelmäßig, wie es da aussieht, und er gibt uns auch immer Tage an, wann er sich wieder melden wird. Also wir sind vom Verein sehr, sehr gut informiert worden über alles, und das wird auch in Zukunft so sein. Und ich glaube, dass, wenn da jeder Spieler ihn einzeln fragt, ich glaube, da hat er auch nicht so viel Zeit für. Er hat auch andere Sachen, wie gesagt, im Kopf, und wird uns da weiterhin auf dem Laufenden halten.
Ja, der hat relativ gut zu tun im Moment.
Ja, absolut, das muss man sagen. Und viele im Verein, auch der Beirat, geben alles, dass es weiterhin die SG geben wird. Und ich glaube, auch die Mannschaft hat da einen großen Teil zu beigetragen. Also die nächsten Monate sollten uns nicht Angst und Bange sein.
Sag mal, nach dem Aufwärmen bist du immer der Erste, der in die Kabine läuft. Ich glaube, du läufst noch einen Konter, alle anderen machen zwei und dann bist du schon weg. Warum bist du da immer der Erste? Was passiert da noch?
Das hat sich jemand mal so eingebürgert. Da passiert nicht viel. Ich gehe nochmal auf Toilette, kriege nochmal ein bisschen Wärmesalbe, wenn ich ein paar Sachen habe, wo es zwickt. Und dann sind die Jungs eigentlich schon da. Das geht relativ zügig. Trikot an und dann geht's wieder raus. Aber das hat sich irgendwann mal so eingebürgert, dass ich das so gemacht habe. Um vielleicht noch ein bisschen Ruhe für mich noch ganz kurz zu haben, nochmal mich zu fokussieren. Aber großer Grund gibt's ja nicht.
Was würdest du antworten, wenn du von einem Nachwuchsspieler gefragt wärst: Mensch, Holger, du hast es ja geschafft, welchen Ratschlag gibst du mir?
Da sage ich eigentlich immer, du musst Spaß an der Sache haben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich ist wenn wir so oft häufig trainieren, auch teilweise im Jugendbereich wird auch schon häufig trainiert, da kann natürlich nicht jede Trainingseinheit Spaß machen. Aber im Großen und Ganzen muss ich einfach Spaß haben in das, was ich mache. Und dann kann ich mich auch quälen, dann kann ich auch fleißig sein, wenn ich wirklich Spaß an der Sache habe. Und das kann ich nur jedem raten. Wenn ich merke, das ist nichts für mich und ich habe vielleicht nicht so viel Spaß, wie vielleicht meine Eltern meinen, dann muss man vielleicht mal mit den Eltern sprechen und was anderes suchen. Aber man muss schon mit Freude und Lust daran gehen.
Spaß entsteht ja auch durch Mitspieler. Wenn du so zurückdenkst, du hattest ja viele Mitspieler. Wer war da so der Verrückteste, aber im positiven Sinne?
Oh, da gibt es einige. Also man sieht schon, dass jetzt zum Beispiel jetzt aktuell ist natürlich Benjamin Buric immer für einen Spaß zu haben. Und das ist ja auch wichtig, wenn man so lange zusammen ist, dass wir auch zusammen als Mannschaft Spaß haben. Und da gibt es viele. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, aber Mimi Kraus ist auch immer gut drauf. Also der hat auch immer viel Spaß gemacht. Also du brauchst einmal solche Typen in der Mannschaft, die das einfach auch mal mit dem Lachen sehen, wenn das auch mal ernst wird. Und Anders Eggert war ja auch immer einer, der immer fröhlich war und immer lustig ist, und da wusstest du schon, wenn er mal sauer war, dann wusstest du schon, dann ist es schon sehr, sehr ernst. Aber solche Menschen und solche Typen brauchst du ja in der Mannschaft.
Konnte der überhaupt sauer sein?
Ja, ich habe es auch sehr, sehr wenig mitgekriegt. Also Ben war immer wirklich mit dem Spruch dabei und ein sehr, sehr sympathischer und lustiger Typ.
Da profitiert ihr natürlich insgesamt als Mannschaft von der Mentalität der Skandinavier. Das kann man doch sicher so sehen.
Ja, natürlich. Also da habe ich natürlich auch in meiner ganzen Karriere von profitiert. In Nordhorn war es auch gleich. Mit skandinavischen Trainern und Mitspielern sind sehr, sehr offen gegenüber anderen und gegenüber neuen Spielern. Sind sehr, sehr herzlich und man wird gleich mit aufgenommen. Und Davon profitiert natürlich auch die SG, natürlich.
Was wir auf jeden Fall noch fragen wollten, gab es mal so eine Auswärtsfahrt, wo irgendwie richtig viel schiefgegangen ist, wo ihr überhaupt nicht angekommen seid? Ist dir da irgendwas in Erinnerung?
Ich weiß einmal, da waren wir auf dem Weg nach Baling und sollten von Hamburg fliegen und dann wurde halt der Flug gecancelt. Dann mussten wir halt den ganzen Weg mit dem Bus weiterfahren. Das war zum Beispiel sehr, sehr hart und wir kamen irgendwie mitten in der Nacht vor dem Spiel halt erst an. Natürlich gibt es immer noch welche Flugausfälle oder Maschine kaputt. Ich weiß, nach dem Supercup in Düsseldorf war das auch der Fall, dass wir schon auf dem Rollfeld standen mit dem Bus und dann wurden wir wieder zurückgefahren, weil die Maschine kaputt war. Und dann mussten wir lange warten auf neue Maschine. Also sowas kommt natürlich immer mal vor, ja.
Aber da sind ja auch so EHF-Cup-Reisen, wie du sie dann in Nordhorn hattest, auch prädestiniert.
Ja, ich weiß, das ist bei uns einmal, waren wir auf dem Zimmer und das ist bei uns zum Beispiel beim Wasserhahn die Leitung durchgebrochen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann sprudelte überall heißes Wasser durchs Zimmer. Also das war auch nicht so angenehm oder es war schweinekalt, weil das nicht richtig gedämmt war. Also sowas, solche Touren ist in dem Augenblick natürlich nicht so angenehm, aber im Nachhinein kann man drüber lachen und es ist einfach auch eine riesen Erfahrung, auch mal in verschiedene Länder zu kommen und zu sehen, wie die leben. Und das macht einen auch demütig für das, was man tut und was man Gutes hat im Leben.
Wie siehst du die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft?
Ich glaube, es ist eine gute Zukunft. Also ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall einen erfahrenen Trainer dabei. Und ich glaube, sie ist sehr, sehr breit aufgestellt, auch wenn ich finde, dass uns vielleicht jetzt der absolute Topstar fehlt. Aber in der Breite sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich sehe auch schon junge Spieler, wie zum Beispiel jetzt auch Johannes Goller, die dann nachrücken und die der Mannschaft gut tun und in Zukunft auch noch mehr Verantwortung bekommen.
Könnte Franz Semper auch einer davon sein, der ja dein Nachfolger wird?
Ja, absolut, absolut. Ich sehe ihn ja auch mit Frank Semper, mit Maria Michalczyk zum Beispiel. Da sind schon junge Leute dabei, die ich da auf langer Sicht in der Nationalmannschaft sehe. Ja, und da gehört Franz absolut dazu.
Hast du dich mit ihm schon mal ausgetauscht, als er vor kurzem hier zu Besuch war?
Ja, ich habe auch schon vorher einmal mit ihm telefoniert und habe ihm auch gesagt, dass ich mich darüber freue, dass er mein Nachfolger, sagen wir, in dem man so sagen darf, wird und dass ich glaube, dass er sehr, sehr gut hier reinpasst und ein super Duo mit Magnus Rött bilden wird, weil das schon nochmal zwei unterschiedliche Typen sind und ich glaube, die beiden werden sich auch ein bisschen auch Konkurrenz, vielleicht auch ein bisschen auch noch mehr zur Höchstleistung pushen. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut und auch für die nächsten Jahre mit zwei so jungen Linkshändern da zu arbeiten.
Und du wirst es dann aus nächster Nähe beobachten?
Ja, ich werde ein Auge drauf haben und wenn sie dann mal Hilfe brauchen sollten, bin ich natürlich für jeden Tipp zu haben. Aber ich glaube, die beiden, die haben jetzt schon so viel durchgemacht in der Bundesliga und auch Nationalmannschaft, Champions League, die brauchen eigentlich nicht mehr so viel Hilfe.
Planst du denn jedes Spiel in der Flens Arena zu sehen?
Ich muss ja arbeiten, ne? Ja, das denke ich. Also auf jeden Fall bei den Heimspielen sind sowieso alle vertreten, außer Geschäftsstelle. Also werde ich auch natürlich vor Ort sein, klar.
Holger, du musst noch ins Fanverhör. Wir haben aus vielen Fanfragen ein paar ausgesucht.
Ja.
Was verbindest du mit der Rückennummer 9?
Das ist ganz einfach. Früher hatte ich in Nordhorn hatte ich lange die 11, auch Nationalmannschaft. Warum ich die hatte, weiß ich gar nicht so genau. Jetzt in Flensburg ist ja durch Lasse Swan schon belegt und das war auch so ein bisschen Neuanfang für mich und da habe ich die 9 gewählt, weil mein Vater die früher getragen hat, als er Hamburg gespielt hat. Ganz einfach. Ah,
okay. Nationalmannschaft war gerade schon ein gutes Stichwort, denn da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wie war für dich die Zeit bei der WM 2007, als du mit Deutschland den Titel gewonnen hast?
Ja, war natürlich überragend. Also ich war ja noch mit fast 24 auch noch relativ jung und auch gerade relativ neu dabei, erst ein, zwei Jahre. Und dann zu Hause zu spielen von den ganzen Zuschauern und dann auch mit den ganzen Dramaturgie mit der Niederlage in der Vorrunde und danach dann Weltmeister zu werden, war natürlich überragend. Und das, was da über uns eingebrochen ist, das mitzuerleben, das war schon wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und ich glaube, glücklicherweise gab es ja nicht so viel Social Media oder gar nicht damals. Ich glaube, sonst wäre alles komplett auseinandergebrochen.
Du meinst, ihr konntet noch richtig feiern danach?
Nein, nicht nur feiern, aber ich glaube, dann wäre Instagram und die anderen Programme heiß gelaufen, glaube ich, damals.
Ja. Welcher Titel macht dich stolzer? Champions League 2014 oder der angesprochene WM-Titel 2007?
Ah, das ist schwierig. Also ich tue mich da mal schwer, Titel zu vergleichen und weil jeder war für sich besonders und jeder Titel macht auch stolz bei der Weltmeisterschaft hat nach der Niederlage keiner so richtig mehr an uns geglaubt und dann nahm das so einen Lauf und Champions League war ein totaler Außenseiter und aber beide einfach sehr, sehr schön und da irgendwie jemand da einen Titel Abstriche zu machen, das wird dem Titel auch nicht gerecht.
Das ist auch immer eine fiese Frage, aber ich stelle die auch gerne. Habe ich mich mal bei erwischt, so Titel zu vergleichen. Wünschst du dir ein Abschiedsspiel, wie Tobias Karlsson es im vergangenen Sommer hatte?
Ja, warum nicht? Also würde ich nehmen. Also gerade jetzt auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht mehr spielen sollten, wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn ich ein Abschiedsspiel bekommen sollte. Aber das wird natürlich auch erst in die Zukunft oder weitere Zukunft zeigen, ob das so kommt. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt alles erstmal diese ganze Corona-Krise überstehen. Und dann werden wir sicherlich irgendwie eine Lösung finden, denke ich.
Dann musst du ja sehen, dass du fit bleibst, wenn das vielleicht erst im nächsten Jahr stattfindet.
Ja, unabhängig vom Abschiedsspiel oder irgendwas, versuche ich so dann, mich ein bisschen fit zu halten, dass ich nicht so ganz leistungstechnisch einbreche. Ja.
Wenn du dir ein Bundesliga-Team aussuchen könntest, gegen wen würdest du gerne ein letztes Mal noch spielen?
Also dann würde ich gerne mal ein Derby spielen in der Flens Arena.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also
nochmal mit der ganzen Stimmung und alles. Ich glaube, das ist dann nochmal ein Highlight. Ja. Ja. Hätte ich auch fast noch gehabt. Naja, vielleicht haben wir es ja auch noch, weiß man ja nicht.
Ja, aber dann natürlich, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich nicht mit den ganzen Emotionen, die von den Zuschauern ausgehen.
Also ein Spiel, das wäre so ein Spiel, was ich gerne nochmal machen würde.
Und dann die letzte, vor dem Spiel sprühst du dir was auf den Handrücken und inhalierst das. Das machen andere Spieler auch. Was ist das, wird da gefragt.
Das ist so Pfefferminzspray. Also das macht nochmal die ganzen Atemwege frei. Also man kennt das, es riecht extrem nach Pfefferminz. Oder manche hier früher haben wir auch mal dieses japanische Heilöl genommen. Das riecht dann auch so extrem, das öffnet nochmal komplett die ganzen Atemwege, um nochmal ein bisschen Luft zu kriegen.
Und das macht man dann auch während des Spiels nochmal oder ist das nur einmalig?
Ja, je nachdem, wenn du mal ein bisschen erkältet bist, hilft das eigentlich recht schnell auch dann während des Spiels ein bisschen die Nase frei zu kriegen und so. Halt ein bisschen angenehmer, als immer nur Nasenspray oder sowas zu nehmen.
Okay.
Wir schließen die Folge mit einer Entweder-Oder-Fragerunde ab. Da kommst du natürlich auch nicht drum herum.
Okay.
Ich glaube, bei der ersten weiß ich die Antwort vielleicht schon. Zeitung oder News-App?
Klassisch Zeitung zu Hause, aber wenn ich unterwegs bin, auch News-App. Also da bin ich flexibel.
Aber zu Hause liest du tatsächlich noch
Frühstück? Ja, ich kriege noch die Tageszeitung von der SAZ.
Sehr schön.
Ja.
Hast du das jetzt nur extra so gesagt?
Nein, also ich bin seit Ewigkeiten, überall wo ich war, habe ich auch Zeitung gelesen.
Wie sieht es mit der Handballwoche aus?
Die habe ich nicht abonniert.
Aber sie geht mal durch den Bus.
Ja, wenn sie mal da ist, geht sie durch den Bus. Aber natürlich, wenn man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man Handball-News haben will, dann sind natürlich tagesaktuelle Nachrichten über Internet wesentlich einfacher zu bekommen.
Bustour oder Charterflug?
Oh, da bin ich bequem, Charterflug.
Aber so lange hast du diese Möglichkeit ja noch nicht.
Nein, das ist natürlich, muss man sagen, was wir da jetzt seit letzter Saison haben und für Möglichkeiten teilweise bekommen haben, erleichtert natürlich alles. Das macht so viel aus, vielleicht dann abends in sein Bett zu legen, anstatt noch eine Nacht im Hotel. Und das tut auch für den Kopf einfach auch immer hammer wichtig, mal vielleicht einen Tag früher zu Hause zu sein und natürlich wesentlich bequemer zu reisen als mit dem Bus. Passiert leider nicht so oft mit dem Charterflug, aber wenn, dann freuen wir uns alle riesig.
Elektrorasenmäher oder Benzinrasenmäher?
Elektro.
Der Garten nicht groß genug für Benzin?
Nö, aber hat sich nur so ergeben. Also ich habe da noch keine Ambitionen, einen neuen zu kaufen.
Pizza bestellen oder Pizza selber machen?
Beides.
Hauptsache Pizza.
Nee, das ist sehr so viel Fastfood ist das ja nicht, aber ich weiß natürlich, wenn man Kinder hat, ist das natürlich auch manchmal einfach und die möchten auch gerne mal Pizza essen, aber dann auch mehr wahrscheinlich auch selber machen.
Tatort oder Polizeiruf?
Dann der Tatort.
Sehr schön. Ja, das war's mit der Folge, die ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. hören könnt. Bei Fragen oder Anregungen meldet euch bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio@saz.de. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, erzählt es gerne weiter und wir hören uns nächste Woche in der Hölle Nord.